Deutschlandfunk. Der Tag.
Meine Damen und Herren, die Entscheidung im vorliegenden Verfahren, das wird niemanden in diesem Raum überraschen, ist uns nicht leicht gefallen.
Das war eine schwierige Entscheidung heute mal wieder für die Richter am Bundesverfassungsgericht. Sterbehilfe, soll die bei uns in Deutschland verboten bleiben? Die ganz klare Antwort aus Karlsruhe, nein. Sterbehilfe muss erlaubt sein, das fordert die Verfassung.
Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen.
Das Urteil, das Andreas Voskuhle da heute in Karlsruhe verkündet hat, das hat jetzt natürlich viele Folgen. Für Ärzte, für Sterbehilfevereine und natürlich auch für Kranke und die Familien. Viele machen sich jetzt Sorgen, dass Schwerkranke und alte Menschen unter Druck gesetzt werden.
Es darf nicht passieren, dass Menschen sich aus Sorge, anderen zur Last zu fallen oder gar aus finanzieller Not zum Suizid gedrängt fühlen.
Sagt zum Beispiel Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen. Andere halten dagegen, dieses Urteil, das schaffe endlich mehr Freiheit für Kranke.
Es muss möglich sein, einfach, dass schwerstkranke Patienten, die selbstbestimmt die Hilfe in Anspruch nehmen wollen, das auch über Ärztinnen und Ärzte können und dass die dabei nicht kriminalisiert werden.
Das ist die Meinung von Bärbel Baas von der SPD. Sterbehilfe, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe darüber gesprochen mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Jeske. Die hat sich intensiv mit diesem Urteil von heute beschäftigt. Und in Indien, da gehen schon seit Wochen Muslime auf die Straße. Sie protestieren gegen ein extrem umstrittenes Gesetz. Jetzt werden diese Proteste immer heftiger. Regelrechte Straßenschlachten mit vielen Toten. Unser Korrespondent Bernd Muschborowska hat mir gesagt, was da gerade in Neu-Delhi passiert, das erinnere ihn an einen Bürgerkrieg. Auch das lassen wir uns etwas genauer erklären. Alles an diesem Mittwoch, dem 26. Februar 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Also das Bundesverfassungsgericht hat heute geurteilt, Sterbehilfe in Deutschland muss grundsätzlich erlaubt sein. Ein Verbot von Sterbehilfe ist verfassungsmäßig nicht zulässig, verstößt gegen das Grundgesetz. Das wollen wir uns ein bisschen genauer erklären lassen von meiner Kollegin Ann-Kathrin Jeske. Hallo Ann-Kathrin.
Hi.
Ann-Kathrin, wir reden also über Sterbehilfe. Worüber genau reden wir da?
Ja, das ist gut, dass du das fragst, weil ich finde, dass das im Moment in der Debatte so ein bisschen nicht genau genug differenziert wird vielleicht. Und zwar geht es konkret um den Paragraphen 217 StGB und es geht um die Hilfe beim Suizid. Das heißt also, es geht jetzt nicht darum, dass ein Arzt beispielsweise jemand anderem, also einem Patienten, eine tödliche Spritze setzt oder ein tödliches Medikament verabreicht, sondern worum es geht, ist, dass der Arzt das zur Verfügung stellt. Das heißt, das setzt also immer voraus, dass dieser Patient, der sterben möchte, selbst in der Lage ist, das einzunehmen. Und da geht es jetzt nicht nur um Ärzte, sondern eben auch um dritte Personen und um Personen, die in Sterbehilfevereinen arbeiten. Aber diese Differenzierung ist mir sozusagen wichtig, weil ich glaube, dass wir das oft nicht so genau machen.
Das heißt, der Patient, der sozusagen Sterbehilfe haben möchte, der muss selber noch in der Lage sein, selbst meinetwegen eine Pille zu schlucken oder sich selbst eine Spritze zu setzen.
Genau, denn alles andere ist Tötung auf Verlangen. Das steht in Paragraph 216 StGB. Und das ist ganz klar strafbewehrt. Und darüber hat das Bundesverfassungsgericht heute eben auch nicht entschieden.
Du wirbelst jetzt immer so rum mit dieser Abkürzung StGB, Strafgesetzbuch. Also
ja. Ne,
wir reden über den Paragraphen 217 des Strafgesetzbuches. Ich sage das nur für alle, die möglicherweise nicht jeden Tag mit Juratexten zu tun haben. Gut, dass wir das am Anfang geklärt haben. Jetzt sag uns ganz kurz auch noch zur Einordnung, wer hat da eigentlich geklagt in Karlsruhe und warum?
Ja, da haben verschiedene Leute geklagt. Zum einen die Sterbehilfevereine, die seit einigen Jahren in Deutschland aufgekommen sind und die im Moment nicht arbeiten können, beziehungsweise jetzt in den vergangenen Jahren das nicht tun konnten. Dann haben geklagt Ärzte und es haben auch geklagt Menschen, die schwer krank sind, die sich den Suizid wünschen und die sich eben sozusagen auch am Suizid gehindert sahen durch dieses Gesetz, durch diesen Paragraphen, gegen den sie geklagt haben.
Und dieser Paragraph, der ist seit 2015 in Kraft. Warum wurde der jetzt gekippt? Warum hat Karlsruhe jetzt gesagt, dieses Verbot von Sterbehilfe, das kann so nicht stehen bleiben?
Ja, also dieser Paragraph, das ist gesagt, den gibt es seit 2015, also eigentlich noch gar nicht so lange. Und der hat unter Strafe gestellt, dass eben beispielsweise ein Arzt oder ein Sterbehilfeverein jemandem so ein tödliches Medikament zur Verfügung stellt. Und da genügte es, dass das geschäftsmäßig passiert. Und das heißt jetzt nicht, dass da Geld geflossen sein muss, sondern geschäftsmäßig heißt ganz einfach, das war auf eine Wiederholung angelegt oder es hätte sozusagen die Möglichkeit gegeben, dass das in Zukunft nochmal hätte passieren können. Und da kann man sich ja vorstellen, deshalb waren auch Ärzte davon betroffen. Und gekippt hat jetzt das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, es ergibt sich aus dem Grundgesetz ein Recht jedes Einzelnen darauf, sich das Leben zu nehmen und auch dabei die Hilfe von Dritten zu bekommen, wenn diese freiwillig dazu bereit sind. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass dieser Paragraph 217 Strafgesetzbuch das faktisch unmöglich gemacht hat, weil nämlich Ärzte und diese Sterbehilfevereine und auch Dritte, außer wenn das nahe Angehörige waren, wenn die also nicht geschäftsmäßig gehandelt haben, die haben sich strafbar gemacht, wenn sie eben jemandem so ein tödliches Medikament zur Verfügung gestellt haben. Und damit hat das Verfassungsgericht gesagt, ist quasi das Recht des Einzelnen auf den Suizid ausgehöhlt worden.
Das heißt also ganz konkret, Ann-Kathrin, dass ab heute jeder, der das möchte, sich von einem Arzt, der das sozusagen besorgen kann, ein Medikament in die Hand drücken lassen kann oder irgendein anderes Hilfsmittel, um das Leben zu beenden. Das ist jetzt vom dieser Akt, dieses Medikament sich beim Arzt abzuholen, auch für den Arzt, das ist mit dem heutigen Tag legal und völlig verfassungskonform.
Es ist legal und es ist verfassungskonform. Was aber wichtig ist, ist, dass der Arzt natürlich auch eine Freiwilligkeit hat. Das heißt, es gibt keinen Anspruch darauf. Man kann also nicht sozusagen das einfordern, sondern der Arzt kann natürlich sagen, nee, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und deshalb möchte ich das nicht tun.
Was heißt denn das jetzt konkret für den Gesetzgeber? Muss da noch irgendein neues Gesetz her oder steht dieses Urteil jetzt einfach so?
Da muss nicht unbedingt ein neues Gesetz her, denn wir sind jetzt eigentlich wieder auf dem Stand von vor 2015. Und die Bundesregierung kann sich jetzt natürlich überlegen, ob sie da handeln will. Es gibt da auch schon erste Reaktionen und Regierungssprecher Steffen Seibert hat heute gesagt, man werde das jetzt erstmal gründlich studieren und auswerten und dann sich überlegen, was man tut.
Und was heißt das für die Praxis, zum Beispiel für solche Sterbehilfevereine?
Die dürfen jetzt wieder arbeiten. Das ist ganz klar. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, man darf deren Arbeit nicht grundsätzlich verbieten. Natürlich kann der Gesetzgeber Beratungsmöglichkeiten schaffen oder er könnte, so habe ich das Urteil verstanden, auch ein Gesetz machen, was so ähnlich ist wie beim Schwangerschaftsabbruch, dass also es eine Beratungspflicht gibt, bevor man so ein tödliches Medikament besorgt bekommt. Das ist alles möglich und könnten einzelne Sterbehilfevereine durchaus verboten werden, wenn die gegen solche Gesetze dann verstoßen würden. Aber man kann denen eben nicht mehr per se die Arbeit vereiteln.
Gibt es denn eigentlich in Deutschland überhaupt noch Sterbehilfevereine? Also nach diesem Verbot von 2015 existieren solche Vereine noch?
Sie arbeiten zumindest nicht mehr oder haben ihre Arbeit weitestgehend eingestellt in den vergangenen Jahren. Und diese Vereine haben natürlich aber geklagt. Das heißt, es gibt sie schon noch. In welcher Form jetzt genau, was die noch tun, das müssen wir mal sehen. Aber die haben ja auch geklagt. Das heißt, die haben ja ein eindeutiges Interesse, zumindest ihre Arbeit fortzusetzen.
Jetzt glaube ich, gibt es aber ziemlich viele Einwände gegen dieses Gesetz. Also wenn ich das heute so grob verfolgt habe, da sind ja einige Leute, die sich wirklich Sorgen machen, dass Karlsruhe jetzt gesagt hat, Sterbehilfe ist grundsätzlich erlaubt. Was sind da die Sorgen?
Ja, also die Kirchen haben sich zum Beispiel geäußert, also Heinrich Bedford Strom von der EKD und Kardinal Reinhard Marx von der Deutschen Bischofskonferenz haben in einem gemeinsamen Statement gesagt, dass sie befürchten, dass sich gerade ältere Menschen unter Druck gesetzt fühlen könnten, Suizid zu begehen oder solche Suizidhilfen in Anspruch zu nehmen. Da gibt es also durchaus auch Kritik und Sorgen.
Wie schätzt du das ein? Haben solche Sorgen, haben die eine Berechtigung?
Tja, ich würde sagen, es geht ja hier in Anführungsstrichen nur um die Suizidhilfe. Also es wird ja in keiner Weise legalisiert, dass Menschen sozusagen aktiv getötet werden können durch andere, wenn sie das möchten. Das wird überhaupt nicht legalisiert. Ich finde, das wäre nochmal eine ganz andere juristische, aber natürlich auch eine moralische Frage. Die Suizidhilfe ist meiner Meinung nach, also ich persönlich habe da nicht so eine Sorge, weil ich einfach denke, dass Menschen, die sich den Suizid wünschen, unter einem großen Leidensdruck stehen. Es sind ja auch oft die Menschen, die wirklich schwer krank sind, die eine lange Leidensgeschichte haben, die sich darüber viel Gedanken machen. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass der Gesetzgeber eben nicht die Möglichkeiten stärken kann, die beratend sind. Dass man schaut, dass wenn solche tödlichen Medikamente ausgegeben werden dürfen, dass es dafür eben auch einen Rahmen gibt.
Ist dieses Gesetz, ist dieser Urteilsspruch aus Karlsruhe heute, ist das auch eine Ohrfeige für deutsche Gesundheitspolitiker, dass sie dieses Gesetz 2015, dieses Verbot so erlassen haben?
Tja, das ist eine gute Frage. Es gab schon damals auf jeden Fall große Debatten um dieses Gesetz und es gab auch damals auf jeden Fall Widerspruch teilweise aus Rechtskreisen von Leuten, die gesagt haben, wir sind uns nicht so sicher, ob das verfassungsgemäß ist. Aber man muss vielleicht auch immer bei diesen Debatten berücksichtigen, das sind ja Gewissensentscheidungen. Das sind ja keine Entscheidungen, die sozusagen im Fraktionszwang getroffen werden, sondern ja, da spielen eben moralische und ethische Fragen eine gewichtige Rolle. Und insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass das auf jeden Fall vorhersehbar war, dass das Bundesverfassungsgericht so entscheiden würde.
Und mit dem heutigen Tag ist die Debatte um Sterbehilfe damit bei uns in Deutschland erledigt, beendet?
Das glaube ich nicht.
Warum nicht?
Ich glaube, es geht auf jeden Fall weiter, denn das Bundesverfassungsgericht hat ja eindeutig gesagt, dass der Gesetzgeber die Suizidhilfe regulieren darf. Und gerade bei diesen moralischen und ethischen Fragen wird sicherlich sich jetzt auch Protest regen und nochmal die Frage aufkommen, wenn wir das jetzt, wenn es jetzt wieder so ist, dass es erlaubt ist, dass solche tödlichen Medikamente zur Verfügung gestellt werden dürfen, brauchen wir dann nicht einen rechtlichen Rahmen, in dem das passiert? Brauchen wir nicht bestimmte Beratungsangebote, die dann vielleicht verpflichtend sind?
Alles spannende Fragen, auch brenzlige Fragen, Fragen, bei denen man sicher das ein oder andere Mal nach einer Antwort ringen muss. Auch das Fragestellen fällt dabei schwer. Vielen Dank an Katrin Jeske, dass du uns das erklärt hast, was dieses Urteil aus Karlsruhe von heute zur Sterbehilfe genau bedeutet. Danke
Gerne.
Dir. Und noch ein kleiner Nachtrag. Nachdem wir dieses Gespräch aufgenommen haben, da hat mir an Katrin Jeske gesagt, dass das ja eigentlich ein Riesenproblem ist, an solchen Tagen wie heute ständig über Suizid und Sterbehilfe zu sprechen, weil allein das ja schon viele Menschen unter Druck setzen könnte. Ich will nur sagen, wir sind uns dieses Problems bewusst, aber wir wollen natürlich auch informieren über das, was die Richter da heute in Karlsruhe geurteilt haben. Kleiner Widerspruch, aber damit müssen wir, glaube ich, leben. Das sind Eindrücke aus der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Da toben seit Tagen regelrechte Straßenschlachten zwischen Indischen, Muslimen und Hindus. Die Polizei geht häufig dazwischen. Viele Menschen sind schon ums Leben gekommen. Im Kern geht es bei dieser Auseinandersetzung um die Politik des indischen Ministerpräsidenten. Und es geht um ein Gesetz, das viele als eindeutig rassistisch bezeichnen. Unser Korrespondent in Neu-Delhi, Bernd Muschborowska, der kann uns das genauer erklären. Hallo Bernd.
Hallo Tobias.
Bernd, erklär uns das kurz. Was ist da gerade los auf den Straßen in Neu-Delhi?
Nun, das ist eigentlich wirklich schwer zu verstehen und auch kaum zu beschreiben. Die Situation ist völlig eskaliert in den vergangenen Tagen. in einigen Stadtteilen in Neu-Delhi, und letztendlich ist das ja eine Gegend, in der ich mich auch immer wieder bewege, sieht es aus wie nach einem Bürgerkrieg. Steine überall auf den Straßen, brennende Häuser, brennende Autos, ausgebrannte Autos, ganz viel Polizei und Militär. Es ist ja eine Szene wie in einem Bürgerkrieg, möchte man meinen. Ganz besonders natürlich in Stadtteilen, in denen vorwiegend Muslime leben. Die Muslime in Indien, also nicht nur in Delhi, aber hier eben ganz besonders, protestieren seit langer Zeit gegen ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz, das die hindu-nationalistische Regierung Ende des Jahres verabschiedet hat. Und die Regierung dachte wohl, ja, die Proteste, das geht mal so ein, zwei Wochen und dann hört das schon wieder auf. Aber es wird eben immer schlimmer und immer gewalttätiger.
Bernd, wir haben hier im Podcast auch ab und zu schon über dieses Gesetz gesprochen. Vielleicht kannst du uns trotzdem noch mal kurz erklären, was genau steht in diesem umstrittenen Staatsbürgergesetz drin?
Also in diesem Gesetz wird, und das hört sich ja erstmal sehr positiv an, Menschen, die in den Nachbarländern aus religiösen Gründen verfolgt werden, die Staatsbürgerschaft angeboten. Da denkt die Regierung in erster Linie an Hindus, die in den vorwiegend muslimischen Nachbarländern, Pakistan, Bangladesch, Afghanistan, religiös verfolgt werden, aus religiösen Gründen verfolgt werden oder sich verfolgt fühlen. Die können also nach Indien kommen und bekommen dann die Staatsbürgerschaft. Muslime, und so steht es eben ausdrücklich in diesem Gesetz drin, Muslime seien davon ja nicht betroffen, denn die würden ja in den mehrheitlich islamischen Nachbarländern nicht aus religiösen Gründen verfolgt. So die Argumentation der Regierung. Und da fühlen sich die Muslime in Indien natürlich benachteiligt. Also die Muslime in Indien sind ja indische Staatsbürger, das heißt, die betrifft das eigentlich nicht. Aber sie sehen, dass hier ein Gesetz eingeführt wurde, bei dem erstmals die Staatsbürgerschaft auf der Grundlage der Religionszugehörigkeit vergeben wird. Und da sehen sie eben eine Diskriminierung und befürchten, dass das quasi der Einstieg ist in eine neue Politik der Regierung, nämlich aus Indien einen Hindu-Staat zu machen. Bislang gilt eine säkulare Verfassung. Alle sind gleich, alle Religionsgemeinschaften, alle ethnischen Minderheiten haben die gleichen Rechte. Und hier wird jetzt, so sehen es eben die Muslime, erstmals versucht, ein Gesetz zu machen, Staatsbürgerschaft auf der Grundlage der Religionszugehörigkeit. Und da sehen sie einen Tabubruch.
Wie siehst du das denn? Ist diese Sichtweise korrekt? Ist der Ministerpräsident von Indien, Narendra Modi, ist der dabei, Indien sozusagen umzukrempeln in so einen hindu-nationalistischen Staat?
Nun, das ist auf jeden Fall das wichtigste Ziel seiner Partei. Mit diesen Forderungen, mit dieser Politik ist diese Partei letztendlich groß geworden in den vergangenen 20 Jahren. In den 80er Jahren war die BJP eine kleine Splitterpartei, möchte man meinen, hatte nur ein paar Abgeordnete. Und dann haben sie sich eben ganz darauf versteift, möchte man sagen, einen Hindu-Nationalstaat zu errichten, haben Anhänger gesucht, gefunden, Werbung gemacht für ihre Sache. Und heute sind sie an der Regierung und führende Regierungspolitiker vertreten genau diesen Standpunkt. Sie sagen, damals bei der Unabhängigkeit Indiens vor über 70 Jahren, damals habe Nehru, auch Gandhi und die Politiker, die damals Indien in die Unabhängigkeit geführt haben, die hätten einen Fehler gemacht. Pakistan, das sich ja abgetrennt hat, sei ein islamischer Staat geworden. Und wir, so sagen sie, wir hätten einen Hindu-Staat aus Indien machen sollen. Und dabei vernachlässigen sie im Prinzip, dass ja in diesem großen Staat Indien, in dieser Republik Indien, ganz viele andere ethnische und religiöse Minderheiten leben. Ich meine, allein die Muslime, das sind hier hunderte Millionen.
Bernd, wer genau geht da jetzt auf die Straße, um zu protestieren? Sind das vor allen Dingen Muslime oder sind das sozusagen Gruppierungen von beiden Seiten?
Naja, das ist ganz schwer auseinanderzuhalten. Protestieren, demonstrieren, das sind in erster Linie Muslime. Die protestieren gegen das Gesetz und sie haben seit Wochen, gehen sie eben auf die Straße, blockieren Straßen, was man halt so macht, wenn man demonstriert. Das behindert den Verkehr, das schränkt die Geschäftsmöglichkeiten ein, der Geschäfte, die dort in dem Stadtteil sind. Also die demonstrieren und blockieren. Und vor einigen Tagen hat ein führender Politiker der Regierungspartei gesagt, das geht so nicht weiter, da muss man jetzt mal mit Gewalt vorgehen. Und das hat dazu geführt, dass sich auch einige Schlägertrupps von, man könnte sagen, rechten nationalistischen Hindu-Gruppierungen, die durchaus der Regierungspartei angehören, dass diese Mobs, möchte man meinen, sich aufgemacht haben, um zu sagen, so, jetzt vertreiben wir mal diese Demonstranten da. Also so eine Art Selbstjustiz. Und da gehen jetzt eben Schlägertrupps aus dem rechten Hindu-Lager gegen die Muslime vor und die wiederum schlagen zurück. Oder wer zuerst schlägt und wer zurückschlägt, das ist ja der große Streit. Und da eskaliert die Sache natürlich. Die Polizei geht dazwischen, wirft Tränengasgranaten, geht mit Schlagstöcken vor. Es sollen auch Schüsse gefallen sein. Unter den vielen Verletzten der vergangenen Tage, und die Rede ist inzwischen von etwa 200, soll es ganz viele Verletzte geben, die Schussverletzungen haben.
Wie ist das dann für dich, wenn du da als Korrespondent arbeitest, auch in Neu-Delhi? Kannst du dich da noch sicher auf den Straßen bewegen?
Naja, sagen wir, in vielen anderen Stadtteilen, Delhi ist ja eine sehr große Stadt, in vielen anderen Stadtteilen merkt man das nicht so sehr, außer dass vielleicht manchmal der Verkehr ein bisschen hektischer, schwieriger wird, mehr Staus auf anderen Straßen sind, weil ganze Stadtteile abgesperrt wurden. Wenn man durch Stadtteile fährt, in denen vorwiegend Muslime leben, da merkt man dann schon, da ist die Stimmung anders, da sind Menschen auf den Straßen, da gibt es zum Teil Straßenblockaden. Das ist dann schon ein bisschen so ungemütlich. Und da, wo die, wo die bürgerkriegsähnlichen Zustände sind, da versuchen wir uns natürlich fernzuhalten. Privat, wenn wir da hingehen, um zu gucken, wie sich die Sache entwickelt, halten wir uns natürlich auch in, sagen wir, sicherer Entfernung auf. Denn solche Menschenansammlungen, und wir reden hier von mehreren tausend Menschen, die alle, und zwar auf beiden Seiten, Muslime und Hindus, sehr aufgeheizt sind, stimmungsmäßig, das kann immer ganz schnell aus dem Ruder laufen. Und dann kann man auch als Reporter plötzlich zwischen die Fronten geraten.
Was würdest du denn sagen? Sind diese Proteste auf beiden Seiten organisiert? Stecken da Organisationen dahinter?
Da stecken zum Teil auch Organisationen dahinter. Auf der Seite der Schlägertrupps der Hindus soll es der sogenannte RSS sein. Das ist eine Organisation, man könnte sie bezeichnen als die Jugendorganisation der Regierungspartei BJP. Das ist eine straff organisierte, rechte, nationalistische Organisation, der auch der Premierminister Modi seit seiner Jugend angehört. Die sind wirklich sehr dubios. Also die treten auf, die trainieren, die treten auf so ein bisschen wie Schlägertrupps in den 30er Jahren in Deutschland. Sind auch seltsam organisiert, haben solche Uniformen, zum Teil kurze Hosen. Also da kriegt man seltsame Assoziationen, als Deutscher vor allem. Und auf der linken Seite, nicht linken, sondern auf der muslimischen Seite, sind die Leute auch aufgeheizt, von sich selbst schon. Aber da reicht es auch, wenn einige Anführer die Gruppe aufpeitschen. Da läuft das auch ganz schnell aus dem Ruder.
Wenn du dir diese Proteste anschaust und wenn man sich das mal etwas genauer anguckt, kann man dann sagen, da bricht sozusagen jetzt gerade etwas auf in Indien, was vielleicht Jahre oder Jahrzehnte lang geschlummert hat?
Ja, man kann das so nennen. Man muss dabei bedenken, dass nun die BJP, die Regierungspartei, die hat jetzt sozusagen ihre zweite Amtszeit. Und viele Beobachter, vor allem linke Intellektuelle, haben während der Wahl im vergangenen Jahr durchaus befürchtet, wenn Modi ein zweites Mal wenn er wiedergewählt wird, dann wird sich die Sache verschärfen, weil dann hat er natürlich so richtig Fahrt und Rückhalt für die Schaffung eines Hindu-Staates, was ja seine Partei immer wollte. Und man hat durchaus befürchtet, dass es dann zu noch größeren Spannungen kommt. Es sieht auch überhaupt nicht so aus, dass Modi angesichts der Proteste, und es ist eben nicht nur hier in Delhi, sondern in vielen anderen Städten, und das seit Anfang des Jahres, jeden Tag, dass Modi da irgendwie ins Grübeln kommt. Man hat nicht den Eindruck, heute hat er sich hingestellt und hat einfach nur zu Ruhe und Frieden, Harmonie aufgerufen. Das bringt natürlich nicht viel. Ich glaube, er müsste sich hinstellen und sagen, okay, ich erkenne, hier sind wir vielleicht einen Schritt zu weit gegangen. Wir formulieren das Gesetz ein bisschen um, ja, um die Luft rauszunehmen aus diesem Konflikt. Aber er macht eben schon lange Politik in erster Linie für seine Klientel, und das sind die Hindus. Und die Muslime, obwohl sie eben sehr viele sind hier im Land, werden weitgehend ausgegrenzt. Manche Beobachter sprechen schon dabei, hier entsteht so etwas wie die Kaschmirisierung von ganz Indien. Im Kaschmir gibt es diesen Konflikt ja schon seit Anbeginn der Unabhängigkeit Indiens. Dort leben eben mehrheitlich Muslime. Dort ist quasi ein Polizeistaat errichtet worden. Hunderttausende Soldaten und Sicherheitskräfte halten dort das öffentliche Leben in einem festen Griff. Und manche sagen eben, das könnte jetzt auch woanders passieren, überall dort, wo viele Muslime leben.
Dann muss ich dir jetzt zum Schluss die ganz klassische Frage an jeden Korrespondenten stellen. Was glaubst du, wie geht das weiter? Rutscht Indien da jetzt tatsächlich ab in einen Bürgerkrieg? Ist das die Gefahr?
Ja, das Wort Bürgerkrieg würde ich da jetzt nicht unbedingt in den Mund nehmen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es auf irgendeiner Seite dieses Konflikts den Wunsch oder eine Tendenz gäbe, nachzugeben, einzulenken, um die Konflikte, um die Gewalt zu beenden. Noch sind beide Seiten ganz fest, und das ist kein Zeichen für eine gute Entwicklung.
Dann müssen wir das unbedingt weiter im Auge behalten. Vielen Dank, dass du uns das so eindrücklich geschildert hast, Bernd. Danke dir.
Ja, sehr gerne.
Das war der Podcast Der Tag an diesem Mittwoch, dem 26. Februar 2020. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Ciao.